Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast, mal wieder mit einer Ausgabe on the road oder on the go. Wie hatte ich das genannt? Naja, egal. Ich habe mal wieder von euch Fragen eingefordert und die sind gar zahlreich aufgeschlagen. Und das ist ja durchaus ein Konzept, was ich gerne mag und deswegen, ich weiß nicht, ob ihr es mögt, wenn nicht, hört's trotzdem. Genau, ich habe bei Instagram einfach einen Fragen-Sticker geteilt und da sind ein paar Fragen reingeklappert. Nur mal, um es ganz kurz zu machen, was gibt's Neues an der Ausrüstungsfront? Bei mir sind aufgeschlagen einige Sachen, aber das Wesentliche ist tatsächlich zwei Sachen aus Holland, die ich auch schon vorgestellt habe. Ihr kennt natürlich alle hoffentlich auch den YouTube-Kanal. Und da habe ich unter anderem das belgische Jungle Kit vorgestellt. Oder das belgische Jungle Belt Kit. Was habe ich gesagt? Das holländische Jungle Belt Kit. Eins davon. Und den dazu passenden Rucksack sowie die Hose. Dazu ja auch eine ganz geile Entwicklung. Oder ich fand das zumindest ganz schön. Im Video erzähle ich das auch oder gebe das auch ganz transparent raus. Nachdem ich das Beltkit vorgestellt hatte, das ich ganz normal gekauft habe, haben sich einige gemeldet, oh, wo hast du das her? Und habe dann die Adresse weitergegeben und habe dann mal irgendwann dem Laden geschrieben und gesagt so, ey, wundere dich nicht oder wundert euch nicht, wenn jetzt ganz viele Bestellungen für euer Beltkit aus Deutschland kommen. Weil ich habe das vorgestellt und einige haben gefragt. Und dann sagten die tatsächlich, oh ja, das ist uns aufgefallen. Und frech wie ich bin, habe ich dann natürlich gefragt, so, naja, ich kann doch mal auch euren Rucksack vorstellen. Und das fanden die tatsächlich ganz cool. Und deswegen ja, freue ich mich, dass es die Möglichkeit gibt. Die haben mir den Rucksack zugeschickt, habe ich jetzt auch ein Video drüber gemacht. Und es ist auch der niederländische Rucksack für den Dschungel, auch in Oliv, also nicht in dem neuen NFP oder wie das heißt, sondern in einem normalen Oliv und ich finde beides irgendwie cool. Ja, finde ich richtig cool und freue mich natürlich, dass ich das entsprechend ausprobieren kann. Ja, das dazu. Gehen wir doch mal zu den Fragen. So, und da Grüße gehen raus an Leon WL. Bart aber Glatze oder kein Bart und Haare? Tja, gute Frage. wenn man die Wahl hat, Haare mit Bart, ich habe die Wahl nicht mehr. Das heißt, irgendwann wird's bei mir wahrscheinlich auf Glatze mit Bart rauslaufen. Aber nur Haare ohne Bart ist ja auch doof, oder? Also, eine ganz klare Antwort, ja. Okay. Hubert Speer bei Instagram hat gefragt, was ist dein Favorite bei Rucksäcken und warum? Schwierige Frage. Was ist mein Favorite bei Rucksäcken und warum? Bei so vielen Kindern ist es schwer, das Liebste zu wählen, muss ich fairerweise sagen. Die ich mit Abstand am meisten nutze, sind eher so EDC-Rucksäcke. Und da sei insbesondere genannt der Prometheus Design Works Shadow 24. Ein großartiger Rucksack. Ein bisschen klein mit 24 Litern, aber Design, Verarbeitung, Features, Gedanken dahinter, mega cool. Muss ich echt sagen. Und ist halt auch mein Daily Carrier zur Arbeit und zurück. Den finde ich schon sehr, 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 sehr gut. Ansonsten nutze ich gern und oft den GORUCK GR2, wenn ich auf Reisen bin. Auch ein großartiger Rucksack. Wenn man GORUCK mag, ja, diese kastige Form, ich weiß auch nicht. Ich fand die, als sie mal rauskam und oder als sie relativ neu auf dem Markt waren, habe ich die damals in irgendeinem Tactical Forum gesehen und dachte so, Alter, was für kotzhässliche Rucksäcke. Irgendwann hat sich das gewandelt und ja, seitdem habe ich einen GR1 und einen GR2 und finde beide irgendwie von dem Konzept, auch von der Simplizität irgendwie geil. Finde ich eine tolle Rucksäcke. Ja. Und von den Outdoor-Rucksäcken, die ich jetzt habe, finde ich die Crossfire-Modelle einfach geil. Ich sag mal, ich nenne jetzt mal stellvertretend den Crossfire Mark 7, weil es einfach ein Beast ist. Das ist ein übelstes fucking Monster von Rucksack, aber halt mit einem externen Rahmen, was immer was Besonderes ist. Und irgendwie geilen Gimmicks zum Spielen. Das mag ich ja sehr. Also, du kannst mal hier eine Tasche abmachen, du kannst da ein Ding als Daypack nutzen, du kannst das als Rucksack nutzen, du kannst das als Bumpack nutzen. Das sind irgendwie, ja, irgendwie, ich mag ja solche Features. Ja, ob ich sie jetzt oft nutze, sei jetzt mal dahingestellt, aber es sind geile Features, die ich einfach gerne nutze. Und deswegen habe ich mich auch hart verliebt in den Arkek. Er wurde mal von Epic vorgestellt, weil da halt auch so viele geile Gimmicks drin sind. Ja, man, ey, tatsächlich auch den DG3, den ich habe. Das ist auch ein toller Rucksack. Wie gesagt, wähle mal deinen Liebling für draußen. Aber dann sagen wir es mal so für EDC, den Prometheus Design Works, den für Reisen, den GR2 und für Outdoor, wenn es wirklich mal was Großes sein soll, den Crossfire Mark 7. Ja, Hubert, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Azi Neumann fragt, wenn du jetzt nochmal zum Bund gehen würdest, würdest du dann denselben Weg gehen? Boah, die Frage habe ich vorhin schon, oder habe ich natürlich in der Vorbereitung schon gelesen und habe darüber nachgedacht. Man kann natürlich nicht beurteilen, was wäre, wenn man etwas anderes gemacht hätte. Der Weg, den ich gemacht habe als Offizier bei der Jägertruppe, ist natürlich, hat mich zu dem gebracht oder gemacht, was ich jetzt bin. Hat mir viele Möglichkeiten eröffnet. Und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, ein Studium zu machen, verschiedene Dinge zu sehen, Lehrgänge zu besuchen. Das heißt, die große Frage, ich habe mal überlegt, wäre ich vielleicht auch ein guter Feldwebel geworden? Ich sag mal so, ich war oder bin ein durchschnittlicher Offizier und wäre wahrscheinlich auch ein eher durchschnittlicher Feldwebel geworden. Vielleicht hätte mir das mehr Spaß gemacht, weil ich mich mit dem Thema mehr hätte beschäftigen können. Also mit dem Thema infanteristischer Kampf. Wenn ich jetzt nochmal zu meinem alten Ich gehen würde, würde ich sagen, geh zur falschen Megatruppe, weil die auch aktuell diejenigen sind, die noch am ehesten Infanterie machen, dadurch, dass die Jägertruppe zu mittleren Kräften umgeschult wird. Und ich glaube, dass man als falsche Mega einfach nochmal ja, ein deutlich militärisches Verständnis hat, deutlich militärischeres Verständnis hat und man dann eben noch konzentrierter an dem Thema infanteristischer Kampf arbeiten kann. Im Nachhinein betrachtet hätte ich gerne mehr Lehrgänge besucht. Ich war während meiner Dienstzeit oft viel zu passiv, also habe zu wenig gefordert, weil ich immer davon ausgegangen bin, der Dienstherr wird mich auf Lehrgänge schützen, wenn er es braucht und wird auch, ja, also na, ich habe da wenig gefordert. Also ich hätte gerne noch so ein paar klassische Lehrgänge, so was weiß ich, so Bau von Sicherungsanlagen hätte ich gerne noch gemacht, Sprengen hätte ich mich intensiver mit auseinandergesetzt. Ich denke mal, infanteristisch habe ich die Masse gemacht. Aber es gibt bestimmt auch noch deutlich andere Lehrgänge, die man hätte intensivieren können oder die ich gerne besucht hätte, einfach um da noch ein bisschen mehr Wissen abzugreifen. Was ich gut fand an der Laufbahn, so wie sie bei mir war, war zum einen auch die Schulverwendung, weil man da sich auch nochmal, also auch intensiv, wenn auch auf einem sehr schulischen Niveau, sage ich mal, mit dem Thema Infanterie beschäftigt hat. Und das mich auch nochmal hat besser werden lassen, oder zumindest denke ich das, oder mir noch ein paar Horizonte erweitert hat und hat mir natürlich auch dazu gebracht, ein bisschen international zu arbeiten. Ja, also, würde ich nochmal denselben Weg gehen? Grundsätzlich ja, vielleicht mit ein paar Details ein bisschen anders. Ja. Nächste Frage von Mike Feindly. Also der ist nicht friendly, der ist Feindly. Mike, du hast schon eine Nachricht geschrieben. Also wir stehen schon bei Instagram in Verbindung. Habt ihr Berührungspunkte zum Thema Ausrüstung etc. der Polizei? Kurze Frage oder kurze Antwort. Nee, habe ich nicht. Allerdings ist es ja so, dass sich in den letzten 10 Jahren die Ausrüstung der Polizei unfassbar an die des Militärs angenähert hat. Zumindest bei den Spezialeinheiten. Also ich habe auch schon mal einem Polizisten eine komplette Flecktarnausstattung beschafft, weil der die brauchte oder halt für Übungen Einsatz haben wollte. Und ja, also da ist vieles ähnlich. Die Plattenträger, es gibt keine Unterschiede zwischen militärischen oder polizeilichen Plattenträgern. Außer die Farbe natürlich. Bekleidung genauso. Also der Standard ist ja UF Pro. Also bei der Masse oder bei den Spezialeinheiten zumindest. Das heißt, da gibt es sicher Parallelen auch zu Produkten, die ich schon kannte. So. Ansonsten müsste ich mal die Frage stellen, was so für den, ich weiß nicht jetzt, ob Streifenpolizist oder Schutzpolizist oder Kriminalpolizist, da gibt es schon Anlehnungen an so Sachen, gerade als Kriminalpolizist, die sich ja auch gerne vielleicht ein bisschen taktisch kleiden, also seien es die Jeans von Last Man Standing, glaube ich schon, dass die Polizeikreisen beliebt sein könnten, wenn sie denn getragen werden dürfen. Und damit verbunden natürlich auch die ja, andere Bekleidung, das ist ja dann zivile Bekleidung, aber ich glaube, wenn man, wie soll ich das sagen, jetzt nicht unbedingt taktisch aussehen will, aber es gibt halt eine bestimmte Bekleidung, die zweckmäßig und bequem ist. So, und da nähert man sich natürlich schon an, sei es bei guten Schuhen, ja, was natürlich, das kann ein militärischer Stiefel sein, das kann aber auch so ein taktischer Turnschuh sein, sei es Salomon oder Aku oder was auch immer, oder Wanderschuhe, über bequeme, funktionelle Hosen zu irgendwelchen, also auch ein Carhartt-Hemd ist ja irgendwie taktisch, ne, weil es einfach ein Hemd ist, man sieht zivil aus, aber es ist so weit geschnitten, dass man vielleicht was drunter tragen kann oder ähnlich. Also, kurze Antwort, nein, lange Antwort, ja, na klar, vielleicht so ein bisschen, ja, und vielleicht, ja, machen wir da noch ein Thema drüber. Die for your economy hat gefragt, die schönste Tour, die du jemals gemacht hast. Die schönste Outdoor-Tour war meine Wanderung entlang des Grenzweges. Das war nämlich, weil das wieder die erste war, wo ich mal wieder seit der Bundeswehr Outdoor gelebt habe und hat dann auch damit das Tor aufgerissen zu dem, was ja was jetzt quasi ist. Ansonsten sind ja solche Touren, mache ich selten mit Familie und Familie ist mein Schwerpunkt. Sodass sich viele meiner Touren, die ich allein mache, teilweise auf kurze Abenteuer beschränken, die aber auch sehr, sehr schön sind. Ich möchte aber auch noch erwähnen, eine Tour, die ich mal mit meinem Bruder gemacht habe. Und zwar sind wir da durch Norwegen gefahren, völlig ungeplant. Also wir haben schon geplant, dass wir was gemeinsam machen, aber wohin es dann geht und was wir machen, das stand sozusagen überhaupt nicht fest. Und das war, also haben wir auch im Auto gepennt und so. Und das, muss ich sagen, war schon auch ein tolles Erlebnis. Ja. Weil es natürlich auch eine intensive Zeit mit meinem Bruder war. Oh, Entschuldigung. Und ja, ich das schon entsprechend genossen habe. Ja. was würde ich mal gern noch machen? Das ist ja auch eine Frage, die da mitklingt. Und zwar, ja, ich würde schon mal ganz gerne was mit meinem Packraft machen. Was ja immer, man kauft sich ja viele Sachen, die man haben will, ausprobieren will, aber die Möglichkeit gar nicht hat. Und das Packraft war bisher so. Ich finde es immer wieder schön, das im Keller liegen zu haben und die Chance und die Möglichkeit zu haben, es zu nutzen und auszupacken und loszupaddeln. Aber hat sich bisher noch nicht ergeben. Da habe ich aber noch Bock drauf. Also gerade diesen Mix zu erleben, wobei dafür dieses Packraft wahrscheinlich zu schwer ist. Aber dieser Mix zwischen, man kann auf dem Wasser unterwegs sein und auf dem Land, das ist schon irgendwie ganz schön sexy und cool. Mark fragt, wird es einen Podcast zu den Top 3 Fehlkäufen geben? ich mache den Podcast mal jetzt und ich habe auch schon ein bisschen überlegt. Top 3 Fehlkäufe. Ich befürchte, so viele gibt's da gar nicht. Oh, entschuldigt, dass ich gähnen muss. Also, tatsächlich ist eines der Fehlkäufe, die ich bereue, die Pathfinder Survival Steel Canteen, also eine Stahlflasche, eine Edelstahlflasche in Form und Funktion oder in Form und Farbe, sage ich mal, der amerikanischen Feldflasche. Weil das ein völlig überteuertes Produkt ist, was keinen Vorteil hat zu einer Stahlkantine von, was weiß ich, Clean Canteen oder so, oder Nalgene. Also da finde ich es schade, dass ich da so viel Geld ausgegeben habe. Das hat damals, die hat 65 Euro gekostet oder so, und das ist sie überhaupt nicht wert. Ja. Das ist schon mal Fehlkauf Nummer 1. Boah, ansonsten fällt mir jetzt so ad hoc, ehrlich gesagt, gar nicht so viel ein. Weil ich meistens, also ich schon auch manchmal Impulsivprodukte kaufe, aber nie irgendwie, wo ich sage, boah, das ist jetzt totale Scheiße geworden. Also man könnte vielleicht noch, ich habe ein bisschen experimentiert, aber das kann man auch als Experiment durchgehen lassen, ein Kanister gekauft, oder das ist eine Nalgene-Flasche, allerdings sind 2 Liter, die eigentlich eher so eine Kanisterfunktion hat und damit relativ stark riecht, und ich wollte das als Wasserflasche nutzen. Ja, das war so ein bisschen, fand ich so ein bisschen ein Fehlkauf. Ja. Ansonsten mache ich mal ein Fass auf. Das werde ich vielleicht in einem anderen Podcast auch nochmal vertiefen. Aber braucht man einen Poncho-Liner, meine Damen und Herren? Und dabei rede ich von dem klassischen Poncho-Liner der US Army, den Wubi, der ja unfassbar geliebt ist von der Community irgendwie und oder gerade von der militärischen Community. Wird der unfassbar geliebt. Ich habe eine Reihe von sehr angenehmen Erinnerungen an den Poncho-Liner. Ja, also, wenn man wirklich im Feld war und jemand hatte den dabei oder man konnte sich damit zudecken, das ist schon sehr, sehr schön. Aber jetzt aktuell finde ich, dass das Packmaß und die Wärmeleistung in keinem Verhältnis zueinander stehen. Da muss ich echt sagen, also dafür, dass er relativ groß und dann auch unhandlich ist, ist er, ja, erschreckend wenig nutzbringend. Na, jetzt habe ich gesagt, feuert mal in die Kommentare raus, was ihr dazu sagt, was ihr vom Poncho-Liner haltet. So. Nächste Frage auch nochmal von Marc. Marc hat gefragt, kommt ein Messer der Armeen weltweit? Ich glaube, die Frage hattest du auch schon mal gestellt. Ja, ist aktuell nicht geplant. Finde, es ist aber ein spannendes Thema. Also ein cooles Thema. Ja, weil es einfach man, wenn man an Messer denkt, dann denkt man auch an Armee. Aber es ist natürlich schon ein Punkt so, nicht jedes Armee hat jetzt dienstlich geliefert irgendwie geile Messer. Im Gegenteil, das sind wohl eher die schlechteren. Also das ikonischste ist das K-Bar oder das K-Bar und das Glock-Feldmesser. So, ansonsten ja, gibt's ein paar Extrema-Ratio-Modelle, die bei Spezialeinheiten eingesetzt werden. Aber ansonsten, ja, aber vielleicht mal eine Idee. Delta Lima schreibt, Patches? Fragezeichen. Ja, kurze Antwort. Ja, also es war eigentlich eine einmalige Aktion und finde auch das Feedback richtig toll und fand es super. Mal schauen, ob ich da nochmal angreife, ob wir da nochmal was machen. Muss ich mal gucken. Habe ich jetzt aber aktuell nicht nochmal geplant, so als Drop. Ja? Also mal schauen, was wir da machen. So. Dann noch eine Frage. Wasseraufbereitung unterwegs. Was empfiehlst du da? Ah, geiles Thema. Mann, auch geiles Thema zum heutigen Tag. Man hat ja so durch die verschiedenen Inspirationen rechts und links gibt's ja immer mal wieder was Neues. Und Wasseraufbereitung ist so ein Thema, boah, da habe ich so eigentlich gar keinen Bock drauf, weil das immer so ein Fachwissen ist, gefühlt, aber so richtig macht man's doch nicht. Dann gibt's ja, der Filter macht 95%, aber von den 5%, die übrig bleiben, die bringe ich halt auch direkt um, so gefühlt. Dann, es gibt keinen, der alles kann. Dann, Chemie kann sowieso gar keiner. Boah, also, weites Feld. Aber, was habe ich selber? Mikropur, also Wasserentkeimungstabletten, weil es einfach stumpf und simpel ist. Und das gefällt mir immer gut. Ne, Zeug rein, einwirken lassen, kannst du trinken, schmeckt wie Scheiße, kannst du auch in Freibad aussaufen, ist eigentlich doof, aber ja, ist so. Dann habe ich den B-Free von Katadyn, also eine, für die, die das nicht kennen, eine flexible, eine Gummiflasche, sage ich mal, aus der man, die man befüllt mit Schmutzwasser, möglichst gefiltert, damit der interne Filter nicht so schnell verbraucht wird. Und man kann dann entweder direkt daraus trinken oder die eben nutzen, um abzufüllen, um Wasser abzufüllen. Finde ich auch gut. Ja, also wirkt wohl auch relativ gut, aber nicht so gut, ja, oder so mittelgut. Sehr gut hingegen soll sein der Grail-Filter, den habe ich nicht, der steht aber auch irgendwie schon lange auf der Liste. Sind viele schwören darauf und finden den halt echt cool und ich glaube auch, dass das ein tolles Produkt ist. Aber jetzt kommt's, was mich aktuell richtig angefickt hat. Grüße gehen raus an Martin von Epic. Danke. Weil das natürlich ein Ding ist. Ich meine, es heißt H2Go. Oder H2Go heißt die Firma, die das herstellt. Und die stellen ein kleines Gerät her. Eine Größe von einem Handy. Was durch eine chemische Reaktion oder durch eine elektrische Reaktion in Verbindung mit Salzwasser aus Salzwasser oder aus einer Salzwasserlösung Chlorgas oder Chlor sozusagen herstellt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Don't ask me. Aber es funktioniert. Also, wie sieht das aus? Das Ding ist Handy groß, kann mit Solar betrieben werden, kann aber auch mit einem USB-Stick aufgeladen werden. Das heißt, da ist ein Akku drin. Und aus normalem Speisesalz, idealerweise Meersalz, und normalem, auch kontaminierten Wasser, wird eine Salzwasserlösung hergestellt. Diese Salzwasserlösung wird in dieses Gerät gegeben und dann wird dieses Gerät angeschaltet. Und durch Elektrode, Kathode, keine Ahnung, guckt in Chemie nach, wird aus dem Salzwasser Chlor. Also ich vermute mal Chlor. Und das kann genutzt werden, um bis zu 20 Liter. 20 Liter! Also in einer Session. Bis zu 20 Liter Wasser zu reinigen. Ja, also das tut man dann, also diese Lösung, die dann eben unter Strom gesetzt wurde und aus dem offensichtlich Chlor hergestellt wurde, kann man dann zum Beispiel in einen 20-Liter-Kanister packen oder gibt es da verschiedene Einstellungen, von 1 Liter bis 20 Liter in seine Wasserflasche, muss das halt zwischen einer Stunde oder zwischen einer halben Stunde, meine ich, bis zu 4 Stunden, 4 Stunden ist da wahrscheinlich alles tot, was da jemals gelebt hat, kaputt. Und man hat Trinkwasser. Boah, warum macht mich das so an? Also das ist natürlich für der Traum eines jeden Preppers. Ja? Also man kann mit ein bisschen Salz, eine Tütchen voller Salz, kann man also tausende Liter, also wirklich, literally, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber mehrere tausend Liter Wasser säubern. Und das ist natürlich geil. Hat einen taktischen Vorteil, dass ich, also wenn ich das militärisch nutzen will, kann ich irgendwo Schmutzwasser holen und kann das dann in meinem Lager aufbereiten. Und das ist natürlich ganz schön geil, muss man ja sagen. Das ist ganz schön cool. Und wenn man das als Prepper denkt, sozusagen, ist das natürlich auch eine super Sache, um wirklich dauerhaft auch viel Wasser reinigen zu können. Ja. Sollte denn die Zombie-Apokalypse kommen und ich habe nur das Wasser aus dem Teich nebenan, ist das natürlich eine recht gute Möglichkeit. Ja. Also das finde ich schon ultra, ultra spannend. Wenn ich dran denke, verpacke ich einen Link in die Shownotes. Ja. Und die letzte Frage, die ich beantworten möchte, von Derus630. Der hat nämlich gefragt, nutzt du Wachs als Imprägnierung von Polykottenprodukten wie Boonies, Mox oder Hosen? Ja, lange Antwort, nein, kurze Antwort, habe ich das natürlich ausprobiert. Ich finde, Wachsen ist immer nur so eine halb gute Lösung. Ich war mal sehr auf dem Trip für Outdoor-Bekleidung, also gerade so G1000-Klamotten oder so, dass ich das sehr mochte oder sehr mögen wollte, dass ich Wachs nutze, um eine Wasserresistenz zu kriegen, weil wasserdicht kriegst du es damit aus meiner Erfahrung her eher nicht, sondern es schränkt die Atmungsaktivität oder das Feeling unter der Jacke ein. Bei Hüten habe ich es noch nicht ausprobiert. Wo ich es ganz gerne mache, da hatte ich auch mal ein kurzes Reel gemacht oder ein kurzes Video schon vor einer Weile, dass ich das bei Taschen oder Rucksäcken oder so mache, dass ich zumindest die Deckeltasche imprägniere. Ich hätte mal Bock auf so ein Projekt, gerade eine alte Kartjacke oder eine alte Filzen oder eine alte, was weiß ich, Barber vielleicht, die mal zu wachsen, weil ich den Prozess schon irgendwie super spannend finde, macht einen aber auch deutlich, wie viel von dem Wachs dann tatsächlich durch die Jacke gefressen wird, ehe die gesättigt ist. Um am Ende, also klar, wenn du das sehr gut machst, wie bei Barberjacken, wenn die neu sind, sind die schon sehr, 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 sehr gut imprägniert. Da kann man schon den ein oder anderen Regenschauer mit überleben. Es wird aber nie so sein wie bei einer synthetischen Jacke, ne, die dann noch mit DWR behandelt ist. Mir gefällt der Gedanke dahinter, muss ich fairerweise sagen. Und bei Hüten würde ich vielleicht mal drüber nachdenken, dass ich mir mal einen so ein bisschen vorbereite und den wachse, um da ein bisschen mehr Schutz zu kriegen. Vielleicht probiere ich das einfach mal aus. Ja, das soll es gewesen sein zu den Fragen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu allem Möglichen, immer raus damit. Schickt's bei Instagram per DM. Ich freue mich da immer, wenn irgendwelche Anfragen kommen. Das ist und antwortet dann auch gern. Ansonsten geht raus, tut Dinge und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.